You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say?
Hallo und herzlich willkommen, ihr lieben Radiohörenden, zu den Antifa-News am heutigen 18. Januar 2018. Wir wollen uns heute mal wieder mit politischer Repression auseinandersetzen. Dazu schauen wir zuerst auf Öffentlichkeitsfahndungen in Bezug auf Proteste in Nürnberg und auch anderswo und auf einen Revisionsprozess von einem der sogenannten Röske 11, der gerade in Ungarn stattfindet. Doch zunächst ein Blick auf Wurzeln. Wir blicken auf den letzten Freitagabend. Viele von euch werden sich da auf Konzerten, in Kneipen, Kinos oder bei Freunden befunden haben. Für einige Menschen in Wurzeln endete ihr Freitagabend jedoch darin, dass eine Gruppe von Rechten ihr Haus angegriffen hat. Ellie hat sich mit dem Vorfall beschäftigt und auch damit, was man gegen wachsende Gewalt von Rechten unternehmen kann.
Von sächsischen Zuständen ist die Rede, die sich am vergangenen Wochenende wieder gezeigt haben, und zwar in der Kleinstadt Wurzeln. Dort hat es am Freitagabend, also am 12. Januar, einen Angriff auf ein Wohnhaus von Geflüchteten gegeben. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei waren etwa 30 junge Deutsche an dem Angriff beteiligt. Dabei wurden mehrere Bewohner des Hauses verletzt, zwei Angreifer erhielten Stichverletzungen von sich wehrenden Hausbewohnern. Wie die Polizei auch berichtet, habe es vor dem Angriff einen Streit zwischen den deutschstämmigen Jugendlichen und den Bewohnern des Hauses gegeben. Zuerst am Park am Bahnhof Wurzeln, wohl noch rein verbal. Doch der genaue Ablauf des Abends in Wurzeln müsse noch rekonstruiert werden. Der Staatsschutz ermittelt wegen eines möglichen fremdenfeindlichen Motivs hinter dem Angriff. Die Polizei hält sich aus ermittlungstaktischen Gründen noch bedeckt über den genauen Ablauf des Vorfalls. In der sächsischen Kleinstadt Wurzeln kommt es immer wieder zu Angriffen und Anfeindungen gegen Geflüchtete. Nun hat sich das Netzwerk für demokratische Kultur aus Wurzeln mit den Betroffenen dieses Angriffs vom letzten Freitag getroffen und hat versucht zu rekonstruieren, wie es zu dem Angriff auf das Haus der Geflüchteten kam.
Naja, es wurde zumindest für uns der Ablauf dieses Abends erstmal klarer, was passiert ist, von wem die Gewalt ausging, nämlich eindeutig von einer Meute junger Leute, die man zumindest zu Teilen schon als Neonazis bezeichnen muss. Die haben Leute, mit denen wir auch gesprochen haben, ja, in unmittelbarer Nähe des Wohnhauses bedroht, auch mit einer Flasche beworfen, sind ihnen hinterhergerannt bis in den Wohnbereich der Betroffenen, haben dort einen mit einem Golfschläger verletzt. Mindestens einer der Täter hat wohl auch ein Elektroschockgerät, also ein Teaser, abgeschossen. Nicht getroffen, zumindest nicht in dem Moment. Genau, und dann sind eben auch Leute aus dem Haus, andere Asylsuchende, zu Hilfe gekommen. Die Angreifer sind dann erstmal aus dem Haus raus. Die Geflüchteten haben natürlich geschaut, kommen ja jetzt vielleicht noch mehr, sind auch auf die Straße gelaufen. Und dort kam es dann zu Auseinandersetzungen, wo es eben auch zur Stichverletzung gekommen ist bei deutschen Angreifern. Genau, und es waren dann aber mutmaßlich über 30 deutsche Angreifer, die gegen im Endeffekt wahrscheinlich 10 Leute, 12 Leute da ja gegenüberstanden.
Die Betroffenen wohnen im Moment nicht mehr in Wurzeln, sondern sind woanders untergekommen. Das Netzwerk für demokratische Kultur, das NDK, sucht nun auch gemeinsam mit der Opferberatung Leipzig nach alternativen Wohnräumen für die Betroffenen. Verständlicherweise wollen die meisten von ihnen nämlich nicht mehr weiter in Wurzeln leben. Thomas Lieb, der Regionalchefredakteur der Leipziger Volkszeitung, sieht das anscheinend anders. Er hat zu dem Angriff gegen die Geflüchteten in Wurzeln einen Kommentar veröffentlicht. Darin meint er, dass Wurzeln lediglich ein Imageproblem habe. Über den Angriff letzten Freitag schlussfolgert er, dass es strukturelle Ursachen gewesen seien, die ein Miteinander von Geflüchteten und einem Teil der Bewohner nicht möglich machen würden. Weiterhin schreibt er, dass die Form der dezentralen Unterbringung von Asylsuchenden für Wurzeln ungeeignet sei. Ingo Stange vom NDK sieht das hingegen anders.
Ja, ich muss da so ein bisschen lächeln. Also eine dezentrale Unterbringung ist, glaube ich, das Mindeste, was man an Menschenrechten hier den Menschen zur Verfügung stellen kann. Also dass Menschen nicht in Gemeinschaftsunterkünften zum Teil über Jahre vielleicht wohnen müssen, das hat, glaube ich, auch die Stadt Wurzeln sehr gut gemacht bisher. Aber ansonsten, zurzeit ist wirklich mein Eindruck, und ich sage das auch Betroffenen oder potenziell Betroffenen, Asylsuchenden, Geflüchteten, es kann aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung jederzeit wieder zu Angriffen kommen. Es wird schon wieder gemunkelt, dass am Freitag wieder eine in Anführungsstrichen Racheaktion geben soll. Also die Situation ist hier schon sehr erschreckend und es ist eben auch so eine Art Dauerzustand, muss ich sagen. Seit den 90ern gibt es eine kontinuierliche, mal starke, mal schwache rechtsextremistische Szene.
Die Geflüchteten selbst schildern unterschiedliche Erfahrungen mit Rassismus im Alltag. So beschreibt es Jens Kretschmer vom NDK.
Es ist für die Geflüchteten eine schwierige Situation. Ne? Es gibt Geflüchtete, die sagen, sie können es nicht verstehen. In der vergangenen Woche fand erst ein Treffen beim Oberbürgermeister statt, wo 30 bis 40 Geflüchtete da waren. Er hatte da ein Gespräch angeboten. Und da kam von einigen zum Ausdruck, sie verstehen es überhaupt nicht. Sie hatten noch nie Probleme. Aber es gibt andere, die hier schon permanenten Anfeindungen ausgesetzt sind. Eben besonders, wenn sie mit dem Zug zurückkommen nach Wurzeln, in ihren Ausbildungen zum Beispiel, werden sie dort ständig bepöbelt und auch mit Flaschen beworfen. Das ist seit einigen Wochen jetzt gang und gäbe, ist auch schon mal immer wieder eskaliert. Wo man muss es ganz klar sagen, es gibt in weiten Teilen der Bevölkerung rassistische Vorurteile und die führen eben zu solchen Taten.
Es scheint in Wurzeln ein konstantes Problem mit Rassismus zu geben, welches sich in Vorurteilen, in verbalen und eben auch in körperlichen Angriffen äußert. Diesem Problem kann natürlich aus dem Weg gegangen werden, indem man keine Geflüchteten mehr in Wurzeln unterbringt. Das ist aber noch lange nicht die Lösung des Problems. Jens Kretschmer vom NDK sieht hier vor allem ein Problem in der Bevölkerung.
Aus meiner Sicht wirklich was sehr Wichtiges wäre, dass sich größere Teile als bisher dieser Stadtgesellschaft mit dem Thema auseinandersetzen und auch klare Zeichen gegen Rassismus setzen, aus der Stadtgesellschaft selber heraus. Das kann eine Stadtverwaltung schwer verordnen. Die kann da Angebote machen oder wir als Netzwerk für demokratische Kultur versuchen das ja seit vielen Jahren. Aber es muss gesellschaftliche, ja, ich nenne es mal jetzt Multiplikatoren, müssen öffentlich das Wort ergreifen.
Ingo Stange sieht auch die Jugendbildung in Wurzeln in der Pflicht zu verhindern, dass Jugendliche sich rechten Gruppen anschließen.
Also einerseits muss man, glaube ich, die Geflüchteten erstmal, ich sag mal, den sicheren Aufenthalt garantieren. Das heißt, ich bin jetzt auch kein Mensch, der jetzt sagt, wir brauchen mehr Polizei. Aber wenn Vorfälle sind und Polizei kann aus Kapazitätsgründen nicht kommen, dann bedeutet das für mich, dass hier eine Sicherheit einfach nicht geschaffen werden kann. Ein Thema Sozialarbeit. Ich glaube, ne, also um Leute davon abzuhalten, sich solchen rechten Strukturen irgendwie anzugliedern, muss es auch irgendwie attraktive Gegenangebote geben. Und das heißt natürlich Jugendarbeit hier, ne? Muss irgendwie attraktiv sein, braucht Geld, ne? Dass Leute gar nicht erst auf die Idee kommen, sich dort anzuschließen. Also Nazis wird man immer haben, denke ich leider. Aber die Frage ist, wie gehe ich damit um als Stadtgesellschaft? Und da fehlt es, glaube ich, hier insgesamt noch an dem Bewusstsein in der Politik, aber auch so in der Stadtgesellschaft. Es gibt gute Ansätze auf jeden Fall, aber ich glaube, das reicht nicht. Und vor allen Dingen, es reicht auch nicht, diese Angriffe jetzt zum Beispiel vom Wochenende ja relativieren, indem man sagt, wir müssen erstmal abwarten, was. Vielleicht waren das ja auch alles keine Neonazis, vielleicht war das ja auch gar kein rassistischer Hintergrund. Wenn man genau sich damit beschäftigt und rekonstruiert, weiß man, nee, es waren Neonazis, die da angegriffen haben, es waren Rassisten. Und das sollte man auch deutlich sagen.
In der Stadt Wurzeln ist also noch einiges zu tun, um gegen Rassismus vorzugehen. Aber nicht nur Wurzeln hat ein Problem mit Rassismus und rechter Gesinnung. Pro Asyl stellte dazu auf Facebook fest:
In Cottbus wird an Neujahr eine Flüchtlingsunterkunft gestürmt. Ein Afghane kommt ins Krankenhaus. In Dresden hetzt eine Frau ihren Hund auf eine junge Äthiopierin. In Wurzeln brechen Dutzende Angreifer nach einer Auseinandersetzung die Haustür eines Gebäudes auf, in dem viele Flüchtlinge leben. Menschen werden in ihren Wohnungen verprügelt. So geht das Jahr 2018 in Deutschland los. Rassistische Gewalt wird offenbar immer enthemmter. Das wird auch durch zunehmende Akzeptanz für rechte Rhetorik befördert. Im Alltag, im Internet und mittlerweile auch im Bundestag. Uns macht das fassungslos, aber wir wollen und können dazu nicht schweigen. Stellt euch mit uns dieser Entwicklung entgegen. Schreitet ein, wenn rassistische Parolen verbreitet werden. Unterstützt die Zivilgesellschaft, gerade in schwierigen Gegenden. Und seid lauter als die, die nur Hass versprühen.
Dem Rassismus organisiert entgegentreten und Jugendlichen andere Perspektiven zu eröffnen als die Aktivität in rechten Gruppen. Diese Bestrebungen gilt es zu verstärken.
Öffentlichkeitsfahndung. Die, naja, etwas älteren Hörenden haben da vielleicht Bilder der RAF im Kopf. Mittlerweile werden viele dabei jedoch an die mutmaßlichen Straftäter von G20 denken, nach denen im Moment gefahndet wird. Aber nicht nur die Hamburger Polizei bemüht sich zurzeit, mit Hilfe von Öffentlichkeitsfahndungen Stimmung gegen links zu machen. Wir werfen einen Blick ins dunkle Bayern und darauf, wie die bayerische Polizei auf den Protest gegen eine Abschiebung in Nürnberg reagiert hat.
Der 31. Mai 2017 in Nürnberg. Ein Berufsschüler namens Asef wird von Polizisten aus dem Klassenzimmer geholt, um nach Afghanistan abgeschoben zu werden. Das ist Polizeialltag in Deutschland. Was jedoch nicht alltäglich ist, war die Reaktion der Mitschüler von Asef. Sie wollten die Abschiebung ihres Freundes nicht zulassen und hinderten mit einer Sitzblockade das Polizeiauto am Wegfahren. Die anwesenden Polizistinnen und Polizisten sahen sich in dieser Situation dermaßen überfordert, dass sie das Unterstützungskommando anforderten. Daraufhin gingen die Beamten mit Pfefferspray, Hunden und Schlagstöcken gegen knapp 300 Protestierende vor, darunter Berufsschüler und Passanten, die sich spontan der Sitzblockade angeschlossen hatten. Die Protestierenden wurden auseinandergetrieben, Asef konnte von der Polizei mitgenommen werden. Der Vorfall schlug sofort hohe Wellen. Viele Menschen empörten sich über den brutalen Polizeieinsatz und darüber, dass Asef aus der Schule heraus abgeschoben werden sollte. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann allerdings war schnell mit dem Vorwurf von Linksextremismus zur Hand. Sogenannte linke Chaoten hätten sich unter die Protestierenden gemischt und die Polizei angegriffen. Die vom Innenminister Herrmann erfundenen linken Chaoten hätten die Polizei mit Flaschen und Fahrrädern beworfen. Auch wurde von Seiten des Innenministeriums versucht, den Geflüchteten Asef zu diffamieren. Er habe nicht genug bei der Beschaffung eines Passes mitgeholfen. Abgeschoben wurde Asef bisher nicht und erst vor kurzem wurde seine Aufenthaltsgenehmigung zumindest um 3 Monate verlängert. Während des Termins bei der Ausländerbehörde hatten auch etwa 15 Menschen vor dem Gebäude demonstriert und ein Bleiberecht für Asef gefordert. Aber nicht nur Asef ist weiterhin mit den bayerischen Behörden konfrontiert. Mittlerweile wurden auch etliche Strafbefehle an Teilnehmer der Sitzblockade verschickt. In den meisten Fällen lautet der Vorwurf Widerstand oder tätlicher Angriff gegen Vollstreckungsbeamte. Einer der Protestierenden, sein Name ist Sercem, saß nach diesem Vorfall mehrere Monate in Untersuchungshaft. Er wurde im Oktober zu 2 Jahren auf Bewährung und 450 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Aber die polizeilichen Maßnahmen gegen Protestierende vom 31. Mai sind noch lange nicht abgeschlossen. Seit Januar hat die Nürnberger Polizei zusätzlich eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet. Gesucht wird eine Person, die einen Polizisten mit einer Plastikflasche beworfen haben soll.
Wenn man sich vorstellt, dass man von der Polizei sozusagen öffentlich per Foto gesucht wird und das ja jetzt in heutiger Zeit nicht mehr so ist, dass da in der Polizeidienststelle ein Foto hängt und wer da drinnen ist, sieht das, sondern das wird nicht nur über die Zeitung verbreitet, sondern eben auch im Internet. Und dass, wenn ein Foto einmal im Internet ist, dass man das dann da eigentlich so gut wie nicht mehr rauskriegt, hat sich ja auch schon drum gesprochen. Wenn man sich das alles vorstellt, dann kann man davon ausgehen, dass das an ihr haften bleibt, an ihr kleben bleibt, dass man das nicht mehr los wird. Und jetzt ist es ja so, dass zu dem Zeitpunkt, wo die Polizei ermittelt, nicht feststeht, dass man eine Strafe begangen hat. Also es ist ja auch nicht so, dass jede Ermittlung der Polizei oder jede Beschuldigung oder jeder Tatverdacht zwangsläufig zu einer Verurteilung führt.
Yunus Zial vom Republikanischen Anwältinnen- und Anwälteverein kritisiert die Öffentlichkeitsfahndung der Nürnberger Polizei. Besonders wird die Prangerwirkung der Öffentlichkeitsfahndung kritisiert. Bilder von Menschen werden veröffentlicht, obwohl gar nicht bewiesen ist, dass sie tatsächlich Straftaten begangen haben. Und gerade bei einer Fahndung, die auch im Internet geteilt wird, kann dies lebenslange Konsequenzen für die Gesuchten haben. Mit der nun gestarteten Öffentlichkeitsfahndung gegen eine Protestierende vom 31. Mai in Nürnberg versuche die Polizei, ihren damaligen, völlig unverhältnismäßigen und eskalierenden Einsatz in Vergessenheit geraten zu lassen. Das vermutet zumindest der Republikanische Anwältinnen- und Anwälteverein in einer Pressemitteilung. Yunus Zial kritisiert vor allem die Unverhältnismäßigkeit der Fahndung.
Es ist so, die Polizei hat sich dazu entschieden, das zu tun und ein Amtsrichter hat das Ganze mutmaßlich abgenickt. Ich persönlich halte das für unverhältnismäßig, damit rechtswidrig. Also es bezieht sich halt auf eine Norm in der StPO, in der Strafprozessordnung 131b StPO. Und da heißt sozusagen, bei erheblichen Straftaten kann die Polizei zu dieser Öffentlichkeitsfahndung greifen, wenn, soweit, kein milderes Mittel sozusagen mehr zur Verfügung steht. Also wenn auch andere Mittel nicht zum Erfolg führen, und dann brauche ich aber eben immer noch eine erhebliche Straftat. Dass das beim Wurf mit einer Weichplastikflasche gegeben ist, bezweifle ich.
Es wäre also möglich, diese Öffentlichkeitsfahndung gerichtlich zu beenden. Dennoch ist sie nun einmal im Gange und lässt sich nicht rückgängig machen, mit allen Auswirkungen, die sie hat. Und der RAV befürchtet, dass solche Maßnahmen wie die Öffentlichkeitsfahndung, die eigentlich nur in extremen Fällen eingesetzt werden, zur Normalität werden könnten.
Die Vergangenheit zeigt leider, dass dieses Vorgehen, sobald es einmal gegen bestimmte Beschuldigtengruppen etabliert ist, zum normalen Ermittlungswerkzeug gegen alle Bürgerinnen und Bürger wird.
So heißt es in einer Pressemitteilung des RAV. Und damit spannt der RAV auch einen Bogen zu anderen polizeilichen Maßnahmen, die ursprünglich als Ausnahmen oder nur gegen mutmaßliche Terroristen eingeführt wurden. Der Anwalt Jonas Zial nennt als Beispiel die Schleierfahndung.
Das wurde in den 70er Jahren sozusagen im Zuge der Terrorhysterie oder öffentlichen Panik, die sozusagen damals rund um die RAF gemacht wurde und Stichwort Katharina Blum, ja auch ganz, ganz viele unbescholtene Leute dann ins Visier geraten sind und mit vorgehaltener Maschinenpistole auf der Autobahn kontrolliert wurden. Und das Werkzeug der Schleierfahndung hat allerdings schon längst, ohne dass es sozusagen den ganz großen Wirbel dazu gibt, ja, Einzug gefunden in den Alltag und wird auch bei deutlich geringeren Straftaten, die mit Terrorismus überhaupt nichts zu tun haben, immer wieder hervorgekramt.
Wenn die Polizei nun anfängt, selbst bei kleinen Vergehen, wie dem mutmaßlichen Werfen einer Plastikflasche, eine Öffentlichkeitsfahndung zu starten, dann ist das keine Entwicklung, die von heute auf morgen passiert. Ebenso wenig wie die Schaffung des undefinierten Begriffs des Gefährders oder die Verpflichtung aller in Bayern lebenden Menschen auf eine undefinierte deutsche Leitkultur. Dieses Vorgehen dient dazu, unsere Rechte immer weiter einzuschränken und aufzuweichen. Die Ereignisse in Nürnberg sind nicht abgekoppelt von anderen Entwicklungen in der Bundesrepublik. Und deshalb wird es Zeit, die Parole zu verwirklichen, die unter anderem auch auf einer Soli-Demonstration in München bezüglich der Ereignisse am 31. Mai in Nürnberg gerufen wurde.
Wieder alles Nürnberg, wieder alles
Widerstand! Wieder alles Nürnberg, wieder alles Widerstand!
Ah! Und jetzt schauen wir noch auf einen Revisionsprozess, der gerade stattfindet, gegen einen der sogenannten Röske 11. Was es damit auf sich hat, hört ihr jetzt. So hörte es sich vor über 2 Jahren im September 2015 an der Grenze zwischen Serbien und Ungarn an. Damals versuchten tausende Flüchtende über die sogenannte Balkanroute nach Nordeuropa zu gelangen. Viele von ihnen flüchteten vor dem Bürgerkrieg in Syrien. Auf der Flucht wollten sie auch die Grenze von Serbien nach Ungarn übertreten. Am 15. September 2015 schloss Ungarn jedoch diese Grenze. Das Übertreten war von nun an strafbar. Am Tag danach war diese Info noch nicht bei den flüchtenden Menschen, die sich in Röske an der ungarisch-serbischen Grenze sammelten, angekommen. Sie versuchten über den Zaun und durch die hunderten Polizisten zu gelangen. Dabei kam es zu Auseinandersetzungen. Unter etwa 5000 Menschen wurden 11 Flüchtende herausgegriffen, die sogenannten Röske 11. Sie wurden daraufhin unter anderem wegen illegalem Grenzübertritt zu unterschiedlichen Haftstrafen verurteilt. Am härtesten von ihnen hat es Ahmed H. getroffen. Er wurde im Prozess als Anführer eines Massenaufstandes dargestellt. Als Indikator dafür wurde genommen, dass er mit einem Megafon versuchte, mit den Polizisten zu kommunizieren. Aus diesem Umstand und einem Video, aus dem erkenntlich wird, dass Ahmed H. 3 Steine warf, wurde eine Anklage aufgrund von Terrorismus konstruiert. Ahmed H. wurde so Ende 2016 zu 10 Jahren Haft verurteilt. Seit 2 Jahren sitzt er nun schon in Ungarn in Haft. Nun gibt es einen kleinen Lichtblick. Seit Anfang Januar läuft ein Revisionsprozess. Lore von der Unterstützergruppe der Röske 11 hat die ersten Prozesstage beobachtet.
Das Revisionsverfahren wurde eingeleitet, unter anderem, weil festgestellt wurde, dass die Beweise, die zuvor gesichtet worden waren im Prozess und als Beweise zugelassen worden waren, die wurden eben ohne Ton abgespielt. Und dort sah man dann eben Ahmed durch ein Megafon sprechen, aber man sah nicht, was er sagte oder man hörte nicht, was er sagte. Und in den letzten 3 Prozesstagen wurde eben das Videomaterial wieder gesichtet, aber diesmal eben mit Ton. Und am letzten Prozesstag, also jetzt am vergangenen Freitag, endlich Ahmed sprechen kann und eben gehört, dass er, was er gesagt hat, dass er zu der Polizei gesagt hat, wir kommen in Frieden, ich würde gerne übersetzen, euer Arabisch-Übersetzer ist leider nicht gut, spricht denn hier keiner Englisch, wir haben irgendwie Kinder und Frauen unter uns, bitte lasst, also irgendwie so in einer Art von Vermittlungsrolle versucht hat einzunehmen.
Die Vorwürfe, die Ahmed hier entgegengebracht werden, sind größtenteils an den Haaren herbeigezogen. So sei zum Beispiel auf einem der Videos zu sehen, wie Ahmed auf Polizisten zeigt. Das wird so interpretiert, dass Ahmed den Polizisten ein Ultimatum gestellt habe. Im Prozess selber wird versucht, ein Bild darzustellen, welches eine Seite der Auseinandersetzungen vom 16. September 2015 größtenteils ignoriert, und zwar die der Polizei. Nach dem Fazit der Unterstützergruppe ist der Prozess nicht fair.
Immer wenn es sozusagen in den Videos dazu kam, was für eine Rolle die Polizei spielt, also seien es Wasserwerfer oder Tränengas, wurden die Videos eben gestoppt, und es wurden aber, wo protestierende Geflüchtete gezeigt wurden, irgendwie in voller Länge ausgespielt, um sozusagen auch diese Teilnahme von Ahmed an diesem Aufstand, wie er genannt wird, nochmal zu festigen. Also der ganze Prozess ist natürlich in jedem Fall als politischer Prozess zu werten, wo gegen Ahmed ein Exempel statuiert werden soll und eben gegen Ahmed als quasi Verkörperung des syrischen oder des arabischen Migranten in Europa. Und es ist irgendwie relativ klar, was für eine Rolle dieser Prozess spielt, wenn man sich zum Beispiel die ungarische, also die Regierungspropaganda gegen Ahmed und auch gegen uns als seine UnterstützerInnen anschaut.
Diese Prozesse gegen die Röske 11 sind nur ein Teil einer politischen Hetze, die in Ungarn gegen Geflüchtete betrieben wird. Und nicht nur die Röske 11 werden kriminalisiert, sondern auch ihr Unterstützerkreis aus politisch international agierenden Aktivisten.
Dazu kann man auch sagen, dass auch Mitglieder unserer Solidaritätskampagne schon Verfahren hatten und sozusagen von der Polizei regelmäßig belästigt werden. Und auch dieses Mal gab es bei einer Flyer-Verteilaktion in der Innenstadt von Szeged, wo der Ort, in dem das Verfahren stattgefunden hat, Repressionen, und Mitglieder wurden für mehrere Stunden eingekesselt von der Polizei und alles beschlagnahmt und die Personalien aufgenommen. Und es wird eben versucht, Ungarinnen der Kampagne irgendwie zu stören und mit Verfahren und Anzeigen zu überhäufen, um sie zum Schweigen zu bringen.
Immer wieder geht die ungarische Fidesz-Regierung mit Kampagnen gegen Geflüchtete und weitere politische Gegner vor. So hat Präsident Viktor Orban zuletzt beispielsweise eine Volksabstimmung über die Frage abhalten lassen, ob Ungarn denn ein Einwanderungsland sei oder nicht. Die Mobilisierung zu dieser Abstimmung glich einer hetzerischen Propaganda gegen flüchtende Menschen und ihre Fluchtgründe. Trotz all dieser Umstände und der Situation in Ungarn ist diese Antifa-Nachricht eigentlich eine positive. Denn dass dieser Prozess überhaupt neu aufgerollt wird, bedeutet, dass es Hoffnung gibt, dass Ahmed H.'s Strafe sich verringern könnte.
Es wird gehofft, dass dieser Terrorismusvorwurf fallen gelassen wird und er sozusagen nur in Anführungszeichen diesen in einem Massenaufstand illegal die Grenze überqueren bekommt. Das kann immer noch bis zu 5 Jahre Haft bedeuten. Was aber sozusagen, wenn man dann eine bestimmte Anzahl abzieht wegen guter Führung oder auf Bewährung, bedeuten könnte, dass er relativ bald freikommen würde. Aber das ist, wie gesagt, wir können das nicht gut einschätzen. Wir hoffen das einfach, und Ahmed hofft das und seine Familie.
Die Unterstützergruppe der Röske 11 steht hinter Ahmed während seines Prozesses. Auch ihr könnt über diese Gruppe Ahmed unterstützen. Zum einen gibt es ein Spendenkonto, dass ihr, sobald die Antifa-Nachrichten hochgeladen sind, auf radiokorax.de bei den Antifa-Nachrichten im Infotext findet. Zum anderen könnt ihr als Zeichen der Solidarität Briefe an den Angeklagten schicken. Das geht nicht direkt, aber auf der Website freetheroske11.weebly.com findet ihr die Adresse eines Wiener Buchladen, an den ihr diese schicken könnt. Dann werden sie an Ahmed H. weitergeleitet. Und das war's auch schon wieder mit den Antifa-News für den heutigen 18. Januar. Wenn ihr sie nochmal nachhören wollt oder irgendwas verpasst habt, dann könnt ihr sie auf freie-radios.net oder auf radiokorax.de euch nochmal zu Gemüte führen. Und jetzt geht's weiter mit dem tagesaktuellen Programm.